Langrocks für einen Spruch hatten. Und bin jetzt auch noch so ein bisschen bewegt. Ich wollte eigentlich eine ganz normale Pfingstpredigt halten und habe mich die ganze Zeit die Frage gestellt, was soll das mit dem Felsen, was ich da immer im Kopf hatte? Ich glaube, jetzt weiß ich warum. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du über das Pfingstereignis was hörst oder liest. Vielleicht denkst du, im Film war das ja auch ganz schön anschaulich dargestellt. Irgendwie wie ein Märchen. Da ist bestimmt auch sicherlich eine gute Botschaft drin. Das mit den Feuerzungen, okay. Und auf einmal haben die da in Sprachen geredet, die sie nicht gelernt hatten. Vielleicht kann man das ja auch bildlich verstehen, oder? Bestenfalls bist du aber gläubig und denkst, das war mal, aber heute? Ich will mit euch heute eine Person betrachten, nennen wir ihn Peter. Eigentlich ein ganz normaler Mensch, hat einen guten Job, kleiner Familienbetrieb, ist selbstständig, und er begegnet auf einmal einer Person, einem Wanderprediger. Er steht so am Rande, schaut zu, hört zu, was er sagt. Und dann spricht er ihn persönlich an, ob er ihnen mal sein Fahrzeug leihen kann. Also der hat ein Boot gehabt, weiß jetzt nicht, ob es ein Sportboot war oder ein Fischernarren, keine Ahnung. Jedenfalls, kann er doch machen, ich bin ja ein höflicher Mensch. Und dann wird er auf einmal von ihm aufgefordert, aktiv zu werden. Nicht nur zuzuschauen, nicht nur sein Boot zur Verfügung zu stellen. Er sagt auf einmal, folge mir nach. Das ist keine Frage, das ist eine Aufforderung. Kein, überleg mal, ob das eventuell in deine momentane Lebenssituation hineinpasst. Und ich lege jetzt etwas in den Mund dieses Wanderpredigers, was er so nicht gesagt hat, aber ich sicherlich so gemeint hat. Lerne mich kennen. Ich will deine Basis sein. Dein Fundament für dein Leben sein. Bibelleser, die wissen wahrscheinlich schon, um welche Person es sich hier handelt. Peter ist Petrus, auf Griechisch Petros, aramäisch Kephas, und heißt der kleine Fels. Ich habe mal hier einen mitgebracht, ein kleiner Fels oder Stein. Und das andere, der Wanderprediger, das war Jesus. Und Petrus, er tut es. Der kleine Fels stellt sich auf diesen großen, unverrückbaren Felsen hin. Ich wollte noch einen größeren Felsen mitbringen, aber der ist leider nicht durch die Tür gegangen. Ich habe jetzt die kleine Version gewählt, aber ihr könnt euch das vorstellen, ja? Jesus wird in der Bibel auch als Felsen bezeichnet, als Eckstein. Sind ja Maurer unter uns? Wo ist mein Neffe? Da ist er irgendwo, ne? Genau. Wo liegt das meiste Gewicht? Auf dem Eckstein. Da liegt das meiste Gewicht. Damit wird Jesus verglichen. Manche sagen auch, das war der Schlussstein, also in so einer Kuppel. Der Schlussstein, das Allerwichtigste, das alles zusammenhält, ganz oben. Jesus als der Fels. Und damit verändert sich für Petrus alles. Er lässt sich auf ihn ein. Und dann kommt auf einmal die Selbsterkenntnis. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein schlechter Mensch. Jesus, geh weg von mir. Mit mir kannst du nichts anfangen. Jesus will ihn trotzdem. Jesus will, dass er zu ihm in die Lehre geht. Er will etwas aus ihm machen, was momentan noch seine Vorstellung übersteigt. Und Petrus ist begeistert. Dieser Jesus, der will mich. Er findet auf einmal einen Sinn. Er findet sogar einen Freund. Er ahnt etwas von der Vaterliebe Gottes. Er erlebt Jesu Wunder, die er tut. Er hört zu, wenn er die Bibel auslegt, so ganz anders, wie er es gewohnt war. Er geht erste Schritte im Glauben, sogar auf dem Wasser. Und dann der Zusammenbruch. Er, der Jesus sogar in den Tod folgen wollte, versagt jämmerlich. Große Traurigkeit kommt über ihn. Versagen auf der ganzen Linie. Er hat sich halt zu sehr auf sich selber verlassen. Auf sich. Den kleinen Felsen. Jesus stirbt. Alle Träume zerbrochen. Frust, Depression, Angst, Kraftlosigkeit. Was ist nun mit diesem Felsen? Dem Felsen, auf dem er sein Haus gebaut hat. Hält er jetzt auch im Sturm das, was er versprochen hat? Doch dann, Jesus steht auf von den Toten durch die Kraft des Geistes. Wir haben heute schon viel vom Heiligen Geist gehört. Er geht zu seinen Freunden in den abgeschlossenen Versammlungsraum, denn sie haben alle Angst. Sie haben sich verbarrikadiert aus Furcht, dass sie die Nächsten sind, die verfolgt und getötet werden. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Und dann empfangt den Heiligen Geist. Er haucht die Jünger an. Erinnert uns das an was? Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Was hat Gott gemacht? Der erste Mensch. Er hat ihn angehaucht. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele, heißt es da. Jesus haucht seine Jünger an. Und ein neues Leben kommt in die Jünger hinein, in ungeahnter Dimension. Aber wer ist denn dieser Heilige Geist? Als unwissendes Kind habe ich manchmal so meine Späßchen damit gemacht, wenn ich irgendwas nicht gefunden habe oder mir irgendwie was nicht erklären konnte, was passiert ist. Ja, es war der Heilige Geist. Der Herr möge mir das verzeihen, weil ich es einfach in Unwissenheit und nicht sehr wertschätzend so formuliert habe. Wer ist der Heilige Geist? Was spielt er überhaupt für eine Rolle in deinem Leben? Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, was die Bibel über ihn sagt. Aber beim Vorbereiten habe ich gemerkt, es ist so, ja, fast endlos. Also wir könnten ja mal eine Predigtreihe draus machen oder Hauskreisprojekt oder Projekthauskreis, keine Ahnung. Da gibt es so viele Sachen, also ist bestimmt nicht allumfassend, aber ich habe ein paar Punkte rausgeholt. Wer ist der Heilige Geist? Ein Teil der sogenannten Trinität, der Dreieinigkeit, manche sagen Dreifaltigkeit, drei und doch ein Gott. Wenn man sich mit Muslimen unterhält, die kriegen das überhaupt nicht auf die Reihe. Hey, das sind doch drei Götter. Und auch die Christen haben über Jahrhunderte diskutiert und hin und her bewegt, wie wollen wir das denn überhaupt bezeichnen? Drei und trotz einer. Und es gibt auch Unterschiede. Aber für mich ist wichtig, dass alle drei das gleiche denken, das gleiche Ziel haben, in der gleichen Liebe stehen, einfach in einer vollkommenen Einheit sind. Und das Allerwichtigste, sie leben in einer unvorstellbar engen Beziehung. Der Heilige Geist, die Ruach, wir haben es gehört, ganz am Anfang der Bibel, wie er über dem Tohu wa Bohu schwebt, das ist dieses ungeordnete Chaos, ist immer ungeordnet Chaos, gell? Der Geist, den Gott immer wieder auf einzelne Personen im Alten Testament ganz punktuell geschickt hat. Ich nenne mal ein paar: Gideon, Simson, Micha. Und einer davon war auch der Prophet Joel. Und der hatte eine Vision, eine Botschaft für die Zukunft gehabt. Da heißt es im 3. Kapitel: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und das war neu. Über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und an Pfingsten ist diese Prophetie erfüllt worden. Ich möchte mal einen kleinen Teil vorlesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle, ich habe das hier eingekringelt, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtiges Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber finden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Wer ist der Heilige Geist? Oder sollen wir besser fragen? Wie ist der Heilige Geist? Es ist schwierig, eine Person zu beschreiben. Also wenn ich, darf ich dich mal nehmen? Also wenn ich meine Frau beschreiben sollte, ja, dann könnte ich euch das erzählen. Aber es ist doch was ganz anderes. Habt ihr sie schon mal im Arm gehabt? Ey, das ist doch was. Ja? Ihr versteht, was ich meine. Ja? Oder wenn ich sie lachen höre, ja? Das ist einfach was ganz anderes. Und ich denke, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Ich kann jetzt versuchen, ihn irgendwie zu beschreiben, aber es ist dennoch nochmal was anderes, ihn auch zu erleben. Der Heilige Geist ist neben Jesus und dem himmlischen Vater eine Person. Und Jesus hat uns beauftragt, Menschen ja mit der guten Botschaft bekannt zu machen. Und da ist die eine Stelle, wo es heißt, tauft sie, was kommt, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die einzige Stelle, wo alle drei zusammengefasst sind. Ist euch schon mal aufgefallen, nirgendwo in der Bibel betet jemand zum Heiligen Geist? Ist schon mal jemand aufgefallen? So ist es natürlich die Frage, können wir trotzdem zu ihm reden oder nicht? Ist er eine Person? Ja, nein? Ich bringe mal ein paar Bibelstellen, die zeigen, dass er durchaus eine Person ist. Denn er redet. Apostelgeschichte 11, 12. Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Das war Petrus gewesen. Der Heilige Geist, er hat sogar eine Wohnung. Nämlich alle, die ihn aufnehmen, tragen ihn in sich. Er lehrt und erinnert uns. Das mit dem Erinnern, das gefällt mir besonders gut, weil ich doch ab und zu mal was vergesse. Er lehrt uns und erinnert uns, was Jesus gesagt hat. Übersetzt heißt dieser Beistand, auch Fürsprecher, Helfer, wörtlich übersetzt zur Unterstützung herbeigerufener, Parakletos auf Griechisch. Er ist eine Person, denn er hat einen Verstand. Er erforscht alle, 1. Korinther, Brief, 2. Kapitel, Vers 10. Er hat einen Willen. Da war Paulus unterwegs mit seinen Mann auf der Missionsreise und dann heißt es irgendwann, aber der Heilige Geist, er verhindert es. 1. Korinther 12, 11 steht auch, er teilt aus, wie er will. Dann, der Heilige Geist, er hat Gefühle. In Römer 15, Vers 30 steht, er ist die Liebe, also es gibt die Liebe des Geistes oder die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch wen oder was? Durch den Heiligen Geist. Habe ich mal in der Kinderstunde gelernt. Römer 5, Vers 5. Seitdem weiß ich das. Er hat Gefühle. Ja, komme ich später nochmal drauf, wir können den Heiligen Geist sogar betrüben. Er kann traurig sein über uns. Der Heilige Geist, er ist der Kraftspender. Petrus berichtet, wie Gott, der Vater Jesus, mit Heiligem Geist und mit Kraft ausgestattet hat. Und Jesus hat selbst gesagt, nachdem er wieder auferstanden ist von den Toten, hat er gesagt, wartet hier in der Stadt. Auf was? Nicht auf den Heiligen Geist, jetzt in dem Speziellen, sondern aus der Kraft, aus der Höhe. Also man kann es schon fast gleichsetzen, Heiliger Geist und die Kraft Gottes. Und das hat sich an Pfingsten auf erstaunliche Weise manifestiert. Und ich komme wieder auf Petrus zurück. Wer war Petrus? Ein einfacher Mensch, ein Fischer. Nicht groß gebildet. Enttäuscht von sich selber, weil er seinem Freund und Herrn versprochen hat, mit ihm in den Zoo zu gehen und er jämmerlich versagt hat. Er schloss sich ein mit den anderen Jüngern, weil er Angst hatte. Er kehrte wieder in seinen alten Beruf zurück. Was soll das alles noch? Er ging wieder fischen. Kraftlosigkeit. Und dann kam die Kraft. Und alle Angst vor denen, die Jesus ans Kreuz gebracht hatten, schien auf einmal verschwunden, als Jesus sich öffentlich auf den Platz gestellt hat und eine Predigt hingelegt hat, von der ich als Prediger nur träumen kann. Jedenfalls von der Reaktion. Er stellt ihnen knallhart die Wahrheit vor Augen. Nachdem er schon eine ganze Weile gepredigt hatte, übrigens ohne PowerPoint, ohne Filmchen, sogar ohne Skript, hat auswendig Bibelstellen gekannt. Das ist vielleicht eine Anregung an uns Predigern. Vielleicht ist es mit dem gleich zu tun. Jedenfalls sagt er dann irgendwann, Apostelgeschichte 2, Vers 36, wer es nachlesen möchte, ganz mutig, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Und jetzt kommt's, den ihr gekreuzigt habt. So müsste ich mal zu euch reden. Den ihr gekreuzigt habt. Und wenige Wochen vorher, an Ostern, was hat er gemacht? Er hat gesagt, ach, diesen Jesus, den kenne ich doch gar nicht. Weil er Angst hatte. Und was ist aus diesem selbstenttäuschten, ängstlichen Petrus geworden? Ein mutiger Verkündiger der frohen Botschaft. Und das mit Erfolg. Und die Reaktion, die war überwältigend. Also wenn du mir eine Freude machen willst, dann darfst du ähnlich reagieren. Was war denn die Reaktion? Danke. Ich habe überall meine wenigen Fans hier. Ja. Entschuldigung. Die Reaktion war überwältigend, aber was war das für eine Reaktion? In der Bibel steht, sie waren bis ins Innerste getroffen. So übersetzt die Genfer Übersetzung. Aber ich liebe meine gute alte Elberfelder, die natürlich ein bisschen näher am Grundtext dran ist. Und da heißt es, es drang ihnen durchs Herz. Es drang ihnen durchs Herz. Und das würde ich mir auch mal wünschen. Und dann fragten sie die Leute, die zuhörten, was sollen wir tun, lieber Petrus? Ich bin an der Arbeit, ich komme noch hin. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Was sollen wir tun? War das Werk des Petrus? Nein. Es war das Werk des Heiligen Geistes. Und alles, was Petrus tat, war, sich zur Verfügung zu stellen. Und die Menschen glaubten ihm. Und innerhalb kürzester Zeit, nämlich am selben Tag noch, ließen sie sich taufen und 3000 kamen zur Gemeinde dazu. Leute, sind wir vorbereitet? Hey, das wird all unsere finanziellen Sorgen mit dem Neubau. Das ist der Heilige Geist. Und ich glaube auch heute noch, dass das passieren kann. Und es passiert auch. Leider nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. Und es war kein einmaliges Ereignis. Ich bringe wieder Petrus. Irgendwann ist er in Caesarea bei einem gewissen Cornelius, das ist ein Heide, also ein Nichtgläubiger aus der Sicht von Petrus. Und der Heilige Geist fiel auf ihn und die anderen, die sich da versammelt hatten, für jeden erkennbar. Und Petrus, der Jude war, der war erstaunt, wie kann das passieren? Auch außerhalb des Gottesvolkes fällt die Kraft des Heiligen Geistes. Und in diesem Moment hat er verstanden, der Heilige Geist, er weht, wo er will. Und er lässt sich nicht aufhalten durch unsere gedankliche Begrenztheit und Engstirnigkeit. Wobei der Heilige Geist ist schon auch ein Gentleman. Er stülpt niemandem etwas über. Aber wo er ein offenes Herz findet, da gibt Gott gerne. Lukas 11, Vers 13 steht, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Hast du ihn schon mal gebeten? Und wenn wir uns entscheiden, ein Leben mit Gott ganz bewusst zu führen, dann heißt es in der Bibel, dass der Vater und der Sohn, die natürlich jetzt in einer anderen Welt sitzen, nämlich auf dem Thron in der himmlischen Welt, dann heißt es aber trotzdem in der Bibel, er macht Wohnung oder die beiden machen Wohnung in uns. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Und trotzdem gibt es noch eine weitere Dimension, die wir auch an Pfingsten erlebt haben. Das eine ist die Innenwohnung. Wenn wir Gott aufgenommen haben in unsere Herzen, dann heißt es in der Bibel, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er wohnt bereits in uns. Und trotzdem gibt es noch eine weitere Dimension. Dinge, die wir in der Pfingstgeschichte lesen. Und ich habe zum Teil das auch schon erleben dürfen. Und ich durfte schon fast körperlich, nicht nur fast, körperlich die Liebe Gottes spüren. Und es ist schwer zu erklären für den, der es nicht erlebt hat. Und ich durfte auch erleben, wie Gott Menschen innerlich und äußerlich und körperlich geheilt hat. Aber dann gibt es auch Zeiten, wo ich Gott wenig oder kaum spüre. Deswegen bin ich total dankbar, dass jetzt mit den Felsen, das ist für mich zum Beispiel so ein Ding, also wenn man sich nicht abspricht und trotzdem passieren solche Sachen, da denke ich, der Heilige Geist ist hier und er hat überall seine Fäden und spinnt sein Werk. Aber da gibt es auch Zeiten, wo man Gott und den Heiligen Geist nicht so spürt. Und dann bin ich, ehrlich gesagt, auch frustriert, weil ich weiß, was passieren kann. Dass der Heilige Geist heute genauso noch so kraftvoll wirken kann wie damals. Und dann lese ich in der Bibel und was durch den Heiligen Geist dort alles geschehen ist und schaue auf mein Leben und erkenne doch irgendwie gewaltige Unterschiede. Und dann frage ich mich, warum ist es denn so? Und da gibt es bestimmt verschiedene Antworten. Ich möchte aber eine biblische Antwort geben, die ich in Epheser 4, Vers 30 gefunden habe, die ich schon mal vorhin angedeutet habe. Und da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Was tust du, wenn du betrübt bist? Also, ich ziehe mich zurück. Auch wenn die Person ich grundsätzlich sehr lieb habe, ich ziehe mich zurück. Und ich denke, mit dem Heiligen Geist ist es genauso. Die Frage ist, was betrübt ihn denn? Da kann man natürlich jetzt auch verschiedene Theorien aufstellen, aber ich habe mal den Kontext mir angeschaut, wo dieser Vers steht. Und da wird etwas genannt von faulen Worten, die aus dem Mund der Menschen herauskommen. Da wird was genannt von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Und stattdessen sollten wir das Gott Wohlgefällige tun, das steht auch da. Die beste Zusammenfassung finden wir wahrscheinlich in Matthäus 7, Vers 12, wo es heißt, bekannter Vers, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Und der Heilige Geist wird sich wohlfühlen bei euch. Wenig später steht auch ein Vers, den möchte ich auch nicht verschweigen, für Weintrinker. denke, gilt auch für andere alkoholische Getränke. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung, also das heißt nicht, dass ihr jetzt gar nichts mehr trinken sollt, keine Angst. Aber berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern was? Werdet voller Geist. Wie mache ich das denn das? Moni, wir wissen das. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Da muss man keine Gesangsausbildung haben, auch nicht Gitarre spielen können. Das könnt ihr mit eurem Leben machen. Und interessanterweise dachten die Menschen an Pfingsten auch, dass die Jünger, ich glaube, das war damals so um 10 Uhr früh, sie dachten, hey, die sind doch besoffen. Das ist interessant, gell? Werdet voller Geist. Es gibt noch so viel zu erzählen und noch so viel zu entdecken über den Heiligen Geist, über die Fülle im Heiligen Geist, über sogenannte Geistesgaben, über die Frucht des Geistes. Aber ich will euch jetzt mal verschonen. Ich denke, es gibt noch viele andere Dinge, die wichtiger sind. Am Schluss noch ein paar Punkte, die dich einfach zum Nachdenken bringen sollen. Zum Nachfragen, zum Erforschen, zum Beten. Welche Erfahrungen hast du mit dem Heiligen Geist gemacht? Was könnte vielleicht hinderlich sein, solche Erfahrungen zu machen? Die Fülle des Geistes zu erleben, wie wir es in der Bibel vielfältig lesen. Vielleicht hast du dich mit dem Thema überhaupt noch nicht auseinandergesetzt. Heiliger Geist. Vielleicht ist jetzt die Zeit, das mal anzugehen. Forsch doch mal. Schnapp dir doch mal die Bibel. Red mal mit anderen drüber, was die so erlebt haben mit dem Heiligen Geist. Bleib nicht auf dem theoretischen Level. Man kann ganz viel in der Bibel dazu lesen. Aber wenn der Heilige Geist wirklich eine Person ist, wie ich das hier behauptet habe, dann kann er auch reden. Dann kannst du dich mit ihm unterhalten. Mach das doch mal. Ich möchte euch einen Vers nicht verschweigen, den ich für sehr wichtig empfinde. Lukas 11, die Verse 9 bis 13. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Achtung, Verheißung. Denn jeder Bittende empfängt. Und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Das ist ein Versprechen. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, was wird er geben? Den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Das ist dein aktiver Part. Die Jünger, die hatten ein einmaliges Pfingsterlebnis und dennoch, wenn ihr euch ein bisschen in der Bibel auskennt und nachlest, lest mal die Apostelgeschichte. Immer wieder wird auch was von der Fülle des Geistes berichtet, die man immer wieder abholen muss. Und ich glaube, die Apostel wussten, dass ihre Kraft beschränkt ist. So wie Petrus, der kleine Fels, der sich auf den großen Fels gestellt hat. Der ist viel sicherer. Er hat sich auf diesen Felsen eingelassen, hat seine Begrenztheit und sein Versagen erlebt und trotz der Tatsache, dass er so eng mit Jesus befreundet war. Aber er hat aber auch die Kraft erlebt, das Übernatürliche erlebt. Er hat das, was er an Jesus gesehen hat, auch getan. Ein verkrüppelter Mensch vor dem Tempel, der um Geld bettelt, sagt er, Geld habe ich nicht, aber im Namen Jesus, steh auf. Zack. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte euch ermutigen, einfach euch mit ihm zu beschäftigen und auch mir zu sagen, oder auch mir, muss ich das sagen, mich wieder mehr auf ihn einzulassen. Auf diese Beziehung zum Heiligen Geist. Mehr mit ihm in Kontakt treten, mehr über ihn erfahren. Und ich glaube, es ist noch so viel drin. Und lasst uns ihn nicht betrüben. Lasst uns ihn nicht betrüben. Amen.